Sternengeschichten Folge 633, die Millennium-Simulation. Warum sieht das Universum so aus, wie es aussieht? Warum sind die Galaxien in Galaxienhaufen organisiert, die in noch größeren Superhaufen organisiert sind, die wiederum die gigantischen Filamente bilden, die sich durch den ganzen Kosmos erstrecken und durch ebenso gigantische Leerräume voneinander getrennt sind? Das ist eine durchaus fundamentale Frage und eine, die Forscherinnen und Forscher zu Recht beantworten wollen. Nur, wie stellt man das an? Okay, man kann das Universum beobachten, man kann die Positionen der Galaxien kartografieren und weil Licht, das aus großer Ferne kommt, eine entsprechend lange Zeit unterwegs war und wir damit auch entsprechend weit in die Vergangenheit schauen können, können wir so auch vergleichen, wie das Universum früher im Gegensatz zu heute ausgesehen hat. Aber erstens ist es gar nicht so einfach, wie es klingt. Die kosmologische Kartografie ist ein enorm komplexes Vorhaben und wäre ein Thema für eine eigene Folge der Sternengeschichten. Aber auch die beste Kartografie zeigt uns nur einen Zustand und nicht den Prozess, der dazu geführt hat. Wir haben aber auch keine Möglichkeit, die Entwicklung des Universums in echt zu beobachten. Seit dem Urknall sind immerhin fast 14 Milliarden Jahre vergangen. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit, eine Computersimulation. Wir können die realen Beobachtungsdaten, die wir über den frühen Zustand des Universums haben, mit den bekannten Naturgesetzen und den vermuteten Hypothesen zur Entwicklung des Kosmos kombinieren, alles in einen Computer werfen und dann diesem Modell zusehen. Das ist natürlich ebenfalls deutlich komplexer, als es klingt, aber in dem Fall ist das kein Thema einer zukünftigen Folge des Podcasts, sondern genau das, worum es diesmal geht. Oder genauer gesagt, heute geht es um eine ganz besondere dieser kosmologischen Simulationen. Ich möchte von der Millennium-Simulation erzählen, deren Ergebnisse im Jahr 2005 veröffentlicht worden sind. Fangen wir dazu mit der wichtigsten Frage an. Wie simuliert man ein komplettes Universum? Wir wissen, nach dem Urknall hat es jede Menge Wasserstoffatome gegeben, ein bisschen weniger Heliumatome, verschwindend geringe Mengen an Lithium und Beryllium, einen ganzen Haufen Energie und sonst nichts. Heute ist das Universum voller Sterne, die Galaxien bilden, die Galaxienhaufen bilden und so weiter. Wir können jetzt aber nicht einfach ein Computerprogramm schreiben, das die Eigenschaften von Wasserstoff- und Heliumatomen simuliert, das dann laufen lassen und warten, bis aus den Atomen Sterne und Galaxien werden. Das wäre einerseits zu kompliziert. Kein Computer der Welt wäre in der Lage, gleichzeitig die ganzen Atome zu simulieren, die beim Urknall entstanden sind. So eine Simulation müsste die nuklearen, die chemischen, die elektromagnetischen, die gravitativen und jede Menge andere Vorgänge gleichzeitig behandeln und das für eine unvorstellbare Menge an Atomen über 14 Milliarden Jahre hinweg. Wir brauchen also einen anderen Ansatz. Vor allem auch deswegen, weil das, was ich vorhin gesagt habe, nicht komplett richtig war. Da war nicht nur Wasserstoff, Helium und so weiter, da war vor allem jede Menge dunkle Materie. Also die Art von Materie, von der wir wissen, dass sie da sein muss, weil wir beobachten können, wie ihre Gravitationskraft sich auf die Sterne und Galaxien auswirkt. Aber wir wissen nicht, um was für eine Art von Materie es sich dabei handelt. Die entsprechenden Teilchen haben wir bis jetzt noch nicht entdeckt. Sicher ist nur, es gibt im Universum sehr, sehr viel mehr dieser dunklen Materie, als es normale Materie gibt, aus der die Sterne und Galaxien bestehen. Dass wir nicht wissen, woraus die dunkle Materie besteht, spielt in diesem Fall aber keine so große Rolle, wie man denken mag. Denn um zu verstehen, wie das Universum so geworden ist, wie wir es heute sehen können, kommt es eigentlich nur auf die Gravitationskraft an, die diese dunkle Materie ausübt. Und deswegen steht die dunkle Materie auch im Zentrum der Millennium-Simulation. Aus unseren diversen Beobachtungsdaten wissen wir, dass ca. 85% aller Materie aus dunkler Materie besteht. Wir wissen auch, dass diese dunkle Materie nicht mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt. Das heißt, in diesem Fall, sie wird nicht aufgeheizt, sie gibt keine Wärme ab. Oder anders gesagt, während die normale Materie im frühen Universum durch die ganze Energie vom Urknall enorm heiß war und die Teilchen sich wegen der großen Temperatur schnell bewegt haben, haben die Teilchen der dunklen Materie das nicht getan Oder noch ein letztes Mal anders gesagt, die dunkle Materie ist durch die elektromagnetische Strahlung, also durch die Energie nach dem Urknall, weniger stark beeinflusst worden als die normale Materie und hat sich deswegen, vereinfacht gesagt, früher zur Ruhe gesetzt. Die ersten Strukturen im Universum waren Strukturen aus dunkler Materie. Natürlich jetzt keine Sterne aus dunkler Materie oder so. Ich will jetzt nicht so sehr in die Details gehen, aber weil dunkle Materie so ist, wie sie ist, kann sie keine kompakten Objekte wie einen Stern bilden. Aber sie kann gigantische große Wolken bilden. Und die Anziehungskraft dieser gigantischen großen Wolken hat dann früher oder später auch die normale Materie beeinflusst, in ihr Zentrum gezogen und dort, in den Zentren dieser großen Wolken aus dunkler Materie, hat die normale Materie dann Sterne und Galaxien gebildet. Wenn man also weiß, wo sich die dunkle Materie im frühen Universum befunden hat, ist es auch ein vergleichsweise kleines Problem, daraus zu bestimmen, wo sich die Galaxien und Galaxienhaufen befinden müssen. Die Millennium-Simulation hat sich also auf die Simulation der Bewegung der dunklen Materie beschränkt. Allerdings nicht im gesamten Universum. Auch das wäre zu viel für die Computer gewesen. Man hat sich auf einen würfelförmigen Ausschnitt konzentriert, der eine Kantenlänge von 2 Milliarden Lichtjahren hat. Aber das ist schon ordentlich groß, da passt einiges rein. Die gesamte Masse an dunkler Materie in diesem Würfel, die in der Simulation untersucht worden ist, entspricht 10 Trillionen Sonnenmassen. Aber wie gesagt, die Masse, die ist nicht in Form einzelner Teilchen simuliert worden, auch nicht in Form von Stücken von zum Beispiel einem Gramm oder einem Kilogramm. Es wäre für die Computer auch viel zu viel gewesen, hätte man 10 Trillionen Objekte mit jeweils einer Sonnenmasse in den Würfel gesetzt und geschaut, was passiert. Man hat die gesamte Masse der Simulation auf gut 10 Milliarden Teilchen aufgeteilt. Die Simulation besteht also aus 10 Milliarden Teilchen, von denen jedes eine Masse von knapp 1 Milliarde Sonnenmassen hat. Die Bezeichnung Teilchen ist also ein bisschen irreführend angesichts der Tatsache, dass die Masse unserer Milchstraße nur circa 10-mal größer ist als die eines solchen Teilchens aus der Simulation. Aber angesichts der Größe des Universums und der vorhandenen Computertechnik war das, was möglich war. Dieser 2 Milliarden Lichtjahre große Würfel mit seinen 10 Milliarden Teilchen aus dunkler Materie war der beste Kompromiss aus Größe und Detailreichtum, den man hoffen konnte, dann auch tatsächlich vernünftig simulieren zu können. Jetzt hat man diese Teilchen aber auch nicht einfach irgendwie in den Würfel reinwerfen können und die Simulation starten. Wir wissen ja, wieder aus Beobachtungsdaten des ganz frühen Universums, dass die Materie damals nicht völlig gleichförmig im Universum verteilt war. Es hat kleine Schwankungen gegeben. In manchen Regionen war ein bisschen mehr Materie als anderswo, in anderen Regionen ein bisschen weniger. Diese Schwankungen, die gehen auf die quantenmechanischen Prozesse unmittelbar beim Urknall zurück, aber das würde jetzt zu weit führen. Diese Unregelmäßigkeiten hat man auf jeden Fall in der Simulation berücksichtigt und die dunkle Materie entsprechend verteilt. Und dann? Dann berechnet man einfach die Gravitationskraft, die zwischen all diesen Teilchen wirken und die daraus resultierenden Bewegungen und schaut, wie sich das alles im Laufe der Zeit entwickelt. Naja, wenn es so einfach wäre, dann wäre es super. Das Prinzip, das ist natürlich korrekt. Genau das ist es, was man jetzt eigentlich tun müsste. Nur, wenn ich 10 Milliarden Teilchen habe, die sich gegenseitig über ihre Gravitationskraft beeinflussen, dann muss ich mal zuerst berechnen, wie jetzt Teilchen Nummer 2 auf Teilchen Nummer 1 wirkt. Und dann ausrechnen, wie Teilchen Nummer 3 auf Teilchen Nummer 1 wirken, dann Teilchen Nummer 4 auf Teilchen Nummer 1 und so weiter bis zur Wirkung von Teilchen Nummer 10 Milliarden auf Teilchen Nummer 1. Und wenn ich damit durch bin, muss ich dieselbe Rechnung anstellen, um herauszufinden, wie die 10 Milliarden Teilchen das Teilchen Nummer 2 beeinflussen. Und dann muss ich schauen, wie die 10 Milliarden Teilchen das Teilchen Nummer 3 beeinflussen und so weiter, bis ich das für alle 10 Milliarden Teilchen erledigt habe. Und wenn ich das erledigt habe und ich weiß, wie sich die Teilchen alle bewegt haben, dann haben sie ja ihre Position verändert, wodurch sich auch ihre Gravitationskraft aufeinander verändert. Ich muss das Spiel also von vorne anfangen und das so lange, bis ich die ganzen 14 Milliarden Jahre der bisherigen Lebensdauer des Universums abgedeckt habe. man kann sowas prinzipiell machen, ein entsprechendes Computerprogramm zu schreiben, das ist nicht sonderlich schwer, aber das würde absurd lange dauern, bis es durchgelaufen ist. Man kann sowas machen, wenn man es zum Beispiel nur mit der Handvoll am Planeten des Sonnensystems zu tun hat, aber nicht bei einem ganzen Universum, selbst wenn da nur 10 Milliarden Teilchen drin sind. Für solche kosmologischen Simulationen muss man einen anderen Ansatz wählen und bei der Millennium-Simulation war das etwas, was man als 3PM-Methode bezeichnet. Das jetzt im Detail zu erklären, wird zu weit führen. Aber die kurze Version geht so. Das PM steht für Particle Mesh, also für Teilchennetz. Und das soll Folgendes bedeuten. Wir berechnen nicht die konkrete wechselseitige Anziehungskraft, die jedes Teilchen auf jedes andere Teilchen ausrechnet, sondern wir legen quasi ein dreidimensionales Netz über das simulierte Universum. Und dann schauen wir für jede Zelle in diesem Netz nach, wie viel Masse da im Moment drin ist. Und dann nutzen wir andere mathematische Methoden, unter anderem die Poisson-Gleichung, aber das lasse ich jetzt wirklich aus, um das Gravitationspotenzial in jeder Zelle und über das ganze Netz zu berechnen. Das Gravitationspotenzial sagt uns nämlich, welche Gravitationskraft dann in jeder Zelle wirkt, und diese Information kann man nutzen, um zu berechnen, wie sich die einzelnen Teilchen einer Zelle bewegen. Und dann wird geschaut, wie viele Teilchen sich nach der Bewegung in den Zellen des Netzes befinden. Ich kann wieder die Dichte für all diese Zellen berechnen, aus dieser Dichte mit der Poisson-Gleichung wieder das Gravitationspotenzial und so weiter, bis ich mit der Simulation bei dem Zeitpunkt angekommen bin, den ich erreichen möchte. Das ist natürlich alles nicht ganz so genau wie die direkte Berechnung aller Kräfte. Aber anders geht's eben nicht, und als Ausgleich gibt es ja auch noch den Tree. Das Tree, also das englische Wort für Baum, das ja auch Teil der 3PM-Methode ist, bedeutet Folgendes. Das Netz hat nicht einfach Zellen, die alle gleich groß sind, sondern die Größe der Zellen hängt davon ab, was darin so los ist. Wenn wir jetzt eine Region im simulierten Universum haben, in der sich nur ein paar verstreute Teilchen befinden und ansonsten ist alles leer, dann kann ich da eine sehr große Zelle draus machen. Wenn ich aber sehr viele Teilchen in einer Gegend habe, dann werden die Zellen dort immer feiner unterteilt. Die Zellengröße verästelt sich also wie die Äste eines Baums, und im Prinzip nutzt diese Methode die Tatsache aus, dass man die gravitative Wechselwirkung zwischen sehr weit entfernten Teilchen gut vernachlässigen kann, die Kräfte zwischen nahen Teilchen aber sehr wichtig sind. Wie gesagt, in Wahrheit sind diese kosmologischen Simulationen sehr, sehr viel komplexer, als ich sie jetzt hier dargestellt habe. Aber das ist das Prinzip hinter der ersten Millennium-Simulation. Man hat damit den Kosmos, beziehungsweise halt den 2 Milliarden Lichtjahre großen Würfel, in 11.000 Schritten vom Anfang des Universums bis in die Gegenwart hin simuliert. Und das habe ich noch gar nicht gesagt, die Expansion des Universums ist dabei auch berücksichtigt worden. Aus der Verteilung der dunklen Materie, die man dann bekommen hat, hat man, so wie ich es vorhin beschrieben habe, berechnet, wo sich die Galaxien dann befinden müssen. Das Ganze hat auf einem Supercomputer 28 Tage lang gedauert, und im Juni 2005 hat man die Ergebnisse dann veröffentlicht. Und man war in diesem Fall das Virgo-Konsortium, zu dem unter der Führung des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching bei München auch Teams aus Großbritannien, Kanada, Japan und der USA gehört haben. Die Resultate, die waren höchst beeindruckend. Man hat in der Simulation die tatsächlich beobachtete Verteilung der Galaxien und Galaxienhaufen im realen Universum sehr gut nachvollziehen können. Das Computeruniversum hat genauso ausgesehen wie das echte. Nicht im Detail natürlich, aber im Prinzip, das war voll mit Galaxien, die sich in Galaxienhaufen organisiert haben, die Superhaufen gebildet haben, die sich entlang von Filamenten angeordnet haben, mit lauter riesigen Leerräumen dazwischen. Und das hat zuallererst einmal bestätigt, dass unsere Annahmen über den frühen Zustand des Universums und die Gesetze, die seine Entwicklung beschreiben, korrekt sind. Denn sonst hätte die Simulation ja ein anderes Ergebnis geliefert. Man hat mit den Resultaten aber auch ein paar offene Fragen klären können. Zum Beispiel hat man bei der Beobachtung des frühen Universums Galaxien gesehen, in deren Zentren sich enorm massereiche schwarze Löcher befunden haben und damals gedacht, dass sich solche großen Objekte so schnell gar nicht bilden können. In der Millennium-Simulation ist aber genau das auch passiert und man hat dadurch besser verstehen können, wie diese Prozesse ablaufen, die wir im echten Universum nicht beobachten können, im simulierten Universum aber so gut und lange beobachten können, wie wir wollen. In der Millennium-Simulation kann man quasi live dabei zuschauen, wie Galaxien miteinander verschmelzen, wie sich Galaxienhaufen bilden, wie sie in den Zentren der Wolken aus dunkler Materie entstehen und so weiter. Es hat natürlich auch davor schon kosmologische Simulationen gegeben, aber die Millennium-Simulation war viel detailreicher und das für einen enorm großen Ausschnitt des Universums. Auf diese ursprüngliche Simulation aus dem Jahr 2005 sind dann natürlich weitere gefolgt und man hat mit den Daten sogar ein virtuelles Observatorium eingerichtet. Man kann dort mit einem virtuellen Teleskop die Beobachtung des Universums anhand der Millennium-Daten simulieren, was jetzt ein wenig sinnlos klingt, aber durchaus wichtig ist, wenn man zum Beispiel in Ruhe die Beobachtung mit echten Teleskopen planen und vorbereiten möchte, ohne die knapp bemessene Beobachtungszeit an den realen Instrumenten dafür verschwenden zu müssen. Auf die Millennium-Simulation sind dann immer noch weitere bessere Simulationen gefolgt, zum Beispiel das Illustris-Projekt. Immerhin werden ja auch die Computer immer besser und je besser sie werden, desto genauer kann man die Simulationen durchführen. Für das gesamte Universum wird es aber trotzdem nie reichen. Am Ende müssen wir immer noch schauen, was wirklich dort draußen ist.